Das soll uns im Jesus einen riesen Applaus geben. Jesus Christus. Name über all Namen. König über all Könige. Herrscher über jede Herrschaft. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Halleluja. Hebräer 8, Vers 10. Aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und der wird anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Und es soll ihr ganzen Denken und Handeln bestimmen. Ich begrüße euch ganz herzlich mit dem wunderbaren dieser Zusage. Wir leben in dieser Zeit, du lebst in dieser Zeit, wo du das Gesetz von Gott nicht auf einer Steintafel überkommst, sondern wo der Heilige Geist sich entschieden hat, sein Wille dir ins Herz hineinzuschreiben. Verstehst du den Unterschied, ob zwei Eheleute schriftlichen Vertrag haben, dass sie einander das Leben lang lieben wollen und wie sie sich verhalten sollen, oder ob die Liebe ihnen gegenseitig ins Herz hineingeschrieben ist? Wer versteht den Unterschied? Unser Gott ist ein Gott vom Herzen und ich lade dich ein, heute Morgen dein Herz weit aufzumachen, weil es heisst auch im Wort, wir werden Gottes Wille nicht in erster Linie mit unserem Verstand verstehen. Er sagt, er hat sogar denen, die sich für etwas halten in dieser Welt, hat er sogar verborgen gehalten. Aber seine Wahrheit, sein Wille ist so einfach zu verstehen, dass ein Kind das kann fassen kann. Wenn das Herz offen ist für den Heiligen Geist. Wenn dein Herz offen ist für den Heiligen Geist und den Willen von Gott verstehst, wird dein Verstand durchtränkt werden. Und du wirst ein neues Denken bekommen, ein mächtiges Denken und dein gesamtes Potenzial, das du bekommen hast, dein Intellekt, Gefühl und auch deine Entscheidungskraft werden von Gott erneuert. Das ist die Botschaft, die Gott an dich hat, in seinem Wort, wo wir jetzt vertiefen werden in dieser Botschaft, die Erneuerung des Folge dem Heiligen Geist. Und ich habe extra heute ein bisschen früher angefangen zu predigen, weil man weiss ja nie, wie lange das geht. Wir werden heute richtige Stunde haben. Es wird keine grosse persönliche Beispiel geben. Es wird um Geschichte gehen. Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Es ist eine Heilsgeschichte. Es ist eine Geschichte von der fortlaufenden Offenbarung. Du darfst verstehen, dass Gottes Geschichte mit uns Menschen zu vergleichen ist wie am Autosalon, wenn der Ferrari abdeckt wird und das Tuch weggenommen wird. Dann fängt das vorne an und am Schluss steht der ganze Ferrari da und alle sagen, oh. Und so ist es auch mit dem Willen von Gott und mit der Heilsgeschichte. Nebst dem, dass der Mensch einmal Gemeinschaft gehabt hat mit Gott im Paradies, er sich freiwillig davon abgewendet hat, ist die Decke drüber gekommen und Gott ist die Decke wieder am Weg nehmen jetzt. Und wir stehen in einem höchst interessanten Zeitalter und wir sehen schon einiges. Über das möchte ich euch heute lehren. Aber zuerst doch noch ein, zwei Zeugnisse, gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Wir wollen Jesus Christus alle Ehre geben, dass er Gebet erhört hat und dass es keine Krawall gibt am 1. Mai. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus alle Ehre. Ich will euch sagen, jawohl, für alle Gäste, auch für unsere Freunde aus Indien, warum ist das so besonders? Ein ist ein sozialistischer Viertag, in ganz Europa gibt es Krawall und auch in Zürich hat es immer Krawall gegeben, bis etwa vor 5-6 Jahren. Und ich sage es aus unserer Perspektive, wir sind nicht die Einzigen, die gebetet sind, aber wir haben gebetet und um das geht es. Wir haben vor 6 Jahren angefangen zu beten und wir haben Autorität genommen über den 1. Mai, insbesondere damit es keine Gewalt mehr gibt. Und es hat keine Gewalt mehr gegeben. Hemmefügnis. Einmal habe ich von Gott den Auftrag bekommen, euch das schon am 11. in der Celebration zu sagen, weil es ein Sonntag war, zu sagen, es gibt heute keine Krawall. Einmal habe ich den Auftrag bekommen, einem Polizist zu sagen, es gibt heute keine Krawall. Den Herr Glauben testet. Und dieses Jahr sind wir wirklich dort geworden, weil ich ja gewusst habe, dass der 1. Mai ist auf dem Bellevue-Platz stattgefunden, oder? Und der Bellevue-Platz ist neu gemacht worden. Und am Montagabend im Open Sky, wo wir waren und Gott angebetet haben, dieser Platz, ist es einfach leer gewesen, geistlich leer. Wir haben die Mächte, die wir kennen vom Kreis 4, sind nicht mehr da gewesen. Ich habe gesagt, die rennen doch alle um den Böck herum. Es hat 6 Leute, oder? Und Dann nachher haben wir den Eindruck gehabt, wir haben gedacht, jetzt, hey, morgen ist 1. Mai, sind wir wirklich vorbereitet, am Mittwochnachmittag haben wir nochmal mächtig gebetet und dann nach der Power Team um 10 Uhr haben wir einen kleinen Glory Train Einsatz gemacht auf dem Bellevue-Platz. Und da möchte ich euch etwas sagen dazu. Halleluja. Danke, Genner, wie heisst sein Vorname? Ruth Genner. Danke, Ruth Genner, für diesen schönen Platz. Hat sie wirklich gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Es ist ein extrem schöner Platz, wenn du noch nie dort warst. Das sind Steine dort aus einem Walser, ein Walsergranit. Ich habe eigentlich das Schlimmste erwartet, oder? Ich dachte, es ist irgendwie, wie wenn sie mich mit dem Auto abwürgen und einfach Chaos, oder? Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Platz vom Frieden. Es hat verschiedene Oasen mit verschiedenen Bäumen und die Bäume wachsen gerade durch und die Bäume sind Symbol für Anbeter Gottes. Weil der Baum zeigt immer gut. Und er bat seine Arme in den Himmel und sagt, Gott ist gut. Und die ganze Schöpfung betet Gott an. Und das ist nicht überall der Fall. Die sich ein bisschen achten, es gibt auch verkrüppelte Bäume, die gegenüber wachsen. Es gibt verschiedene geistliche Atmosphären, aber ich sage euch, Gott hat etwas vor. Geht auf den Bellevue-Platz, nutzt die Gelegenheit, betet Gott an dort, teilt das Wort Gottes, sitzt da, nehmt ein Picknick und redet über das Wort Gottes, redet, was Gott in eurem Leben zu tun hat, weil Gott hat etwas vor mit dem Bellevue-Platz. Halleluja. Ein Frieden ist ausgebrochen, Frieden ist durchgebrochen. Halleluja. Und der Polizeivorsteher, habe ich mir jetzt gerade sagen lassen, ist zweithandig gesagt, der beste Polizist Mai. Sei in der Regen gewesen. Können wir nicht nochmal Jesus dir geben? Hört, er erhört unsere Gebet. Jesus Christus ist all ihr. Halleluja. Sind wir mutig, für Gott zu beten? Wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, durch Gebet kannst du den Krawall am 1. Mai abwenden, dann dachte ich, das glaube ich schon, aber es ist eine grosse Aufgabe. Ich bin nicht sicher, ob wir reif sind für meine Lieben, es passiert jetzt vor deinen Augen. Gott erhört Gebet. Und jetzt komme ich zum zweiten Good News. Es gibt einen neuen Open Sky ab dem Montag. Es ist der Open Sky Nummer 19, wenn es mir recht ist. Und er ist in Bern. Und er ist auf dem Bundesplatz. Glory. Yes. Bern, Bundesplatz. Alle Berner sind grüßt online. Wir lieben euch. Wir haben lange auf euch gewartet. Wie könnte es auch anders sein? Aber jetzt machen wir es. Und ihr seid so mutig. Gott segne euch. Halleluja. Und ich habe mit der Initiatorin geredet, gestern und sie hat mir gesagt, schau, ich habe mich eigentlich ein bisschen vorsichtig angetastet. Bern Bundesplatz, oder? Ist ja nicht irgendetwas, oder? Ist Bern Bundesplatz. Kommt gerade nach dem Helvet. Nein. Bern Bundesplatz. Ist nicht irgendetwas. Und sie sagt, ich bin auf den Bundesplatz gekommen und wisst ihr, was hat sie angetroffen? Sie hat gesagt, im Geist hat sie schon gesehen, wie das Feuer brennt. Das war eine Herrlichkeit. Ganz ähnlich wie bei uns auf dem Bellevue. Meine Liebe, ich will euch einfach etwas vor. Gott hat etwas vor. Sind wir bereit, persönlich, für das, was Gott vorhat. Versuchen wir, anzuschauen, wie es die Schrift sagt, und richten wir unsere Augen auf Jesus. Richten wir unsere Augen auf Jesus, dann sind wir der Plan. Selbst in der grössten Erweckung, im grössten Wirken von Gott, kannst du es verpassen, wenn du auf den Boden schaust. Und ich will heute nochmal beten für alle, die da sind. Ob du Jesus persönlich schon angenommen hast, oder ob du weißt, dass du ewiges Leben haben wirst und bei Gott sein. Oder ob du das noch am Suchen bist. Lass uns jetzt beten, dass wir unsere inneren Augen auf Jesus richten. Auch wenn ich nachher über dich rede, ist gut. Und machen wir doch das Zweite, das Dritte, so wie wir sitzen. Wenn jemand nicht will, fühl dich nicht schlecht. Schweig. Gar kein Problem. Aber die mögen beten, tun doch das Zweite, das Dritte beten, dass der Geist Gott, der Heilige Geist, sein Werk kann tun und dass unsere Augen auf Jesus gerichtet werden heute. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich flehe dich an für unser Volk, für unsere Nation. So ein Gnade ist, dass unsere Augen dich sehen, dass du uns geöffnete Augen gibst. Und zwar quer durch jede Bevölkerungsschicht durch. Alte Menschen, junge Menschen, Nationen und Schweizer, Frauen und Männer, öffne unsere Augen, weil wir wissen, Herr, wenn wir dich erkennen, Jesus, als Sohn Gottes, ist es nicht unser Werk, sondern dein Werk. Danke, dass es auch heute Morgen da passiert, in diesem Raum. Dass du mächtig wirkst und mächtig tröstest, mächtig aufrichten tust. Halleluja. Halleluja. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Lobte Paulus und sein Lob Gott. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und weil wir heute eigentlich in die Geschichte hineingehen, in die Theologie hineingehen und der Trost nicht so offensichtlich angesprochen wird, aber gleich Trost ist immer nötig, will ich jetzt speziell beten, dass Gott dein Herz tröstet, wenn du dich nach Trost sehnst. Und dass der Trost von deinem Herz erreicht. Der Trost, der stärker ist als der Trost, wo dir irgendetwas, inklusive einem Mensch, auf dieser Welt geben kann. Ja, Jesus, ich danke dir, dass der Vater im Himmel der Gott allen Trostes ist. Allen Trostes bist und du hast Zugang zu unserem Herzen. Und du weißt, wo wir verletzt sind. Du weißt, wo vielleicht Menschen nicht einmal mehr weinen können. Weil sie ihnen den Kanal einfach zugewürgt hat, weil das Herz abgedrängt worden ist. Du bist der Gott von allem Trost. Und ich löse den Trost Gottes im Namen Jesus in diesem Raum. Dass er jetzt einfach kommt. Dort, wo Sachen verhärtet sind, wo Sachen hart und bitter geworden sind, dass der Trost Gottes hineinfließt. Der Trost vom Vater. Halleluja. Wir dürfen auf dem Vater seinem Arm sein und dürfen staunen über seine Liebe. Danke. Amen. Halleluja. Gut, wir tauchen ein. Und zwar unser Kernbibeltext, wo wir dran sind, ist Römer 12,1. Und ich tue den noch mal kurz repetieren für alle, die das letzte Mal nicht da sein konnten und für uns noch mal eine Erfrischung. Paulus sagt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr, hätte ich löschen können, eure Leib als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch an durch Erneuerung eures, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir dem Text, wenn wir jedem einzelnen Wort würde es Gewicht geben, das schwerste Wort wäre das Wort prüfen. Darum, in diesem Text geht es darum, dass wir Menschen fähig sind zu prüfen. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Hirnforscher sagen, dass wir 1000 bewusste Entscheidungen in unserem Leben machen. Pro Tag. Das bedeutet, man kann mit Fug und Recht sagen, die Person, die heute auf deinem Stuhl sitzt, ist das Ergebnis von ihren eigenen Entscheidungen. Du bist das Resultat von deiner Entscheidungen, die du im Verlauf deines Lebens getroffen hast. Darum ist es so wichtig, dass man gute Entscheidungen treffen, Entscheidungen vom Leben. Und gute Entscheidungen kann man nur treffen, wenn man kann prüfen, unterscheiden, scheiden. Das Gute vom Schlechten kann scheiden. Das ist letztendlich der Trick, um gute Entscheidungen zu treffen. Ohne zu prüfen, keine gute Entscheidung. Es fällt euch vielleicht auf, ich habe hier den Luther genommen. Ich könnte sagen, Hoffnung für alle lesen. Das letzte Mal Hoffnung für alle gehabt, ist ein bisschen eingänglicher. Es fällt euch auf, dass das Prüfen am Schluss kommt als ein Resultat von einem gewissen Vorgang. Es sind 4 Punkte und die wollen wir uns anschauen. Erstens, wenn du möchtest eine Person sein, die prüfen kann, was der Wille von Gott ist, und das erkennen, ist das nicht so einfach, wie du denkst. Es setzt einiges voraus und es hat mit deinem Leben zu tun. Es ist nicht eine intellektuelle Abhandlung alleine, sondern es braucht dich als ganzer Mensch, dass du ein Prüfer wirst und lernst, gute Entscheidungen zu treffen, nämlich automatisch. Schneller als der Google. Klack, klack, klack. Erstens, es ist wichtig, dass du Gottes Barmherzigkeit erfährst. Dass sie erfahren hast. Fähigkeit zu beurteilen beginnt damit, dass du Gottes Barmherzigkeit persönlich erfahren hast. Erst dann kannst du zu Gott und seinem Wort Vertrauen haben. Darum fängt es mit Erfahrung an. Zweitens, vollständige Hingabe an Jesus. Fähigkeit zu erurteilen, was Gottes Wille ist, ist es unerlässlich, dass du dich 100% Gott angibst. Habe ich das letzte Mal das Beispiel gebracht von der Salamitaktik. Ich sage es nochmal, wirf den ganzen Salami rein. Mach nicht redliweis, weil es beeinträchtigt deine Entscheidungsfähigkeit. Drittens, nicht die Welt, sondern das Wort Gottes als Wertmaßstab nehmen. Moral verändert sich jeden Zeitabschnitt von dieser Welt. Was heute verboten ist, kann in wenigen Jahren Pflicht sein. Orientiere dich am Wort Gottes, lerne Gebot Gottes und richte es aus. Ganz wichtig. Habe ich auch ein paar Beispiele. Letzten Sonntag kann man anhören, wenn es einem interessiert. Viertens, der Sinn vom Heiligen Geist erneuern lassen. Durch das Verinnerlichen vom Wort Gottes und durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird dein Sinn, dein Wille, dein Denken, deine Gefühlswelt erneuert. Erst der erneuerte Sinn macht dich fähig zu beurteilen, was gut ist. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Darum sage ich, überschätzen wir uns nicht. Wir haben Ausbildungen genossen, wir haben Prägungen in unserem Leben, die uns wohl lebensfähig und lebenstauglich machen. Aber die meisten Sachen, die wir gelernt haben, die wir bekommen und vor allem, die wir auch an der Schule lernen, orientieren sich an den Wertmaßstäben dieser Welt. Die, die jetzt sagen, ja, aber ich kann nicht sagen, alles ist schlecht in der Welt. Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, orientiere dich nicht an den Wertmaßstab von dieser Welt. Orientiere dich an den Wertmaßstab von Gott. Wenn die Welt etwas herausgefunden hat, was gut und was richtig ist, dann steht es nicht gegen das Wort Gottes. Dann steht es nicht gegen das Wort Gottes. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die erwiesen sind, die wahr sind, die echt sind, stehen nicht gegen das Wort Gottes. Alle moralischen Erkenntnisse, die edel sind, die recht sind, die gut sind, stehen nicht gegen das Wort Gottes. Das ist ein Gemischtwarenladen und du weißt nicht, was du pickst, wenn du das einfach so annimmst als Wahrheit. Darum orientiere dich am Wort Gottes und du wirst auch die Welt besser sortieren können. Alles klar? Das macht dich zu einem Prüfer. Ich möchte dich ein bisschen in die Heilsgeschichte hineinnehmen. Wir gehen zu der nächsten Folie. Und das müsst ihr nicht unbedingt aufschreiben. Es ist einfach mehr eine Hilfe, dass man sich ein bisschen zurechtfinden kann. Ich möchte verschiedene Linien ziehen. Ihr seht den Kain und den Noah. Hat noch keine Jahreszahl. Ich kann mich nicht auf Streitgespräche einlassen. Aber wir rechnen, dass der Noah etwa 3.500 vor Christus gelebt hat und dass die Sintflut würde auch in diese Zeit hineinpassen. Aber das ist gar nicht relevant. Was dann gesichert ist, der Abraham ums Jahr 2000 herum, der Mose ums Jahr 1450 vor Christi Geburt, der David ums Jahr 1000, dann verschiedene Propheten, der Joel habe ich aufgeschrieben, der Jeremia und der Hesekiel, und dann im Jahr 30 Jesus Christus, Heiliger Geist, und heute haben wir auch noch drauf. Ihr seht auch die farbigen Linien. Das Braune, das allererste, ist die Zeit der Patriarchen, eben Abraham und Söhne. Dann kommen wir in die Zeit der Richter. Dann kommen wir in die Zeit der Könige. Und gel haben wir noch die Gefangenschaft, die Zeit der Gefangenschaft, wo das Volk Israel verschleppt worden ist, auf Babylonien. Und dann haben wir noch einen roten Strich, das ist das Zeitalter vom Heiligen Geist. Ich bitte gerade um den nächsten Klick auf der Folie. Ich möchte euch zeigen, wie sich im Laufe der Zeit das Empfinden oder sagen wir mal die Anweisung von Gott verändert hat, wie man soll mit unseren Feinden umgehen. Wir haben zur Zeit das Prinzip von der Blutrache. Ich habe da beim Ausdrucken ein kleines Durcheinander gemacht. Und aus dem Grund habe ich den Bibelvers leider nicht da, aber es ist ganz einfach, die Geschichte von Kain können anlesen im ersten Buch Mose. Und Gott macht ihm ein Zeichen auf die Stirn und sagt, wer Kain tötet, der soll das 7-mal gerecht werden. Er soll 7-mal gerecht werden. Also auch für 7 Menschen leben. Oder man kann sagen, wer Kain tötet, dem wird die Familie ausgelöscht. Kennt ihr das Prinzip? Das Prinzip von der Blutrache. Das Prinzip von der Blutrache ist fast so alt wie der Mensch. Fast so alt wie der Mensch. Das Prinzip von der Blutrache entspricht eigentlich am menschlichen Denken. Mir passiert ein Leid und ich reagiere masslos und vergelte, was ich nur vergelten kann. Ein Mensch für eine Sippe. Wir wissen, dass Blutrache auch heute noch praktiziert wird. Und es ist ganz, ganz schrecklich, die sich mit dem befasst haben. Es läuft über Generationen weiter und es ist Mord und Totschlag und es hört nie auf. Der Mensch nach Noah, ihr müsst die Geschichte halt selber nochmal nachlesen, nach Noah vor Noah besser gesagt, vor Noah ist sehr hoch entwickelt gewesen, aber auch sehr, sehr verroht, brutal und gottlos. Dort hat Blutrache geherrscht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ums Jahr 1400, wo Gott an Moses Gesetz gegeben hat, unter anderem die 10 Gebote, hat er ein neues Prinzip eingeführt, das heisst, Auge, Zahn um Zahn. 2. Mose steht das. Könnt ihr euch vorstellen, dass das eine totale Erleichterung war? Und ihr müsst wissen, dass Israel mit dieser Gesetzgebung absolut Premium dagestanden ist in der antiken, in der antiken Welt. Weil rundum bei diesen Völkern hat immer noch Blutrache geherrscht. Aber Gott hat sein Volk auserwählt und hat ihm eine Verbesserung gegeben. Und wenn wir heute denken, Auge in Auge, Zahn um Zahn, ist mega brutal, dann, wie gesagt, wir müssen wissen, dass Gott einen Vorhang wegnimmt von der Geschichte der Menschheit und dass er mit uns einen Weg geht. Und dass es bereits ein erster Teil von Barmherzigkeit war, dass für deine Großmutter nicht die ganz andere Sippe muss sterben, sondern vielleicht nur die andere Großmutter. Anführungszeichen nur. Jesus Christus hat uns völlig ein neues Gebot gebracht. Nämlich, sagt es am Nachbarn, wenn ihr es wisst. Liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Und segnet die, die euch verfolgen. Seht ihr Progression? Von Blutrache zu den 10 Geboten, zu der Lehre von Jesus Christus, wo eine Lehre ist, wo du keine Staatsform daraus machen kannst. Du kannst keine Staatsform, du kannst es nicht als eine Norm nehmen, um Gesetz zu formen und zu definieren, wo ein Staat danach läuft. Es funktioniert nicht. Das ist das Gesetz vom Reich Gottes. Und du erwartest von jemandem grundsätzlich, dass er seine Feinde liebt. Aber wir, die Jesus Christus als Vorbild haben, die von neuem geboren sind, für uns ist ganz klar, Feindesliebe, das ist unser Maßstab. Sehr klar. Jetzt das Gesetz. Das Gesetz, das Mose uns gegeben hat, ich stagniere da wirklich ein bisschen mit meinen Unterlagen. Aber zum guten Glück kenne ich die Bibelstelle auswendig. Römer 7,7. Im Römer 7,7 wird die Grenze des Gesetzes aufgezeigt, die Gott gegeben hat. Der Paulus argumentiert da mit sich selber wie üblich. Der Paulus, wenn er schreibt, wenn er wirklich vertieft ist, dann tut er eigentlich sich immer überlegen, was könnte jetzt der Gegner sagen und so weiter, oder? Und es geht da ums Gesetz und ich steige da mitten drin ein, Römer 7,7. Soll das nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht. Aber es ist doch so, ohne die Gebote hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaft Sünde ist. Die Sünde aber gebrauchte dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Leidenschaften zu wecken. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Recht kompliziert, obwohl ich eigentlich die einfachste Übersetzung gepickt habe. Was er sagt ist, wenn du auf der Autobahn keine Geschwindigkeitsbegrenzung hast, kannst du auch nicht gebüßt werden, stimmt's? Sobald du aber 120 fährst, wirst du zum Sünder, wenn du 130 fährst. Checkt? Sünd heisst Zielverfehlung. Sünd bedeutet, ich trifft den Zweck nicht. Wenn wir die 10 Gebote nicht bekommen hätten, dann würden wir vielleicht immer noch meinen, wir könnten jeden Baum und jeden Götz und alles anbeten. Dann könnten wir heute auch darüber anbeten. Könnten wir machen. Aber wir haben gelernt, dass du nur Gott Vater sollst anbeten und ihn ehren von ganzem Herzen. Das ist ein Angebot. Wenn wir die 10 Gebote nicht hätten, dann könnten wir auch den Nachbarn ausrauben. Wir könnten nehmen, was uns gelustet, weil wir sind vielleicht stärker und das Recht vom Stärkeren würde herrschen. Gesetzlosigkeit. Etc. Ihr könnt es durchgehen, alle 10 Gebote. Ich glaube, es ist uns klar. Also die 10 Gebote erklären uns und zeigen uns unsere Schuld. Also ist das Gesetz an sich etwas Gutes, aber auch wieder etwas Schlechtes. Besonders wenn du auf der Autobahn bist und dringend nicht mehr hin musst. Auf der einen Seite bist du froh, dass es eine Limitierung gibt. Sinn. Auf der anderen Seite stresst es dich, weil du es eigentlich brechen willst. Merkt ihr den Fluch vom Gesetz? Wer kann das nachvollziehen? Ganz, ganz wichtig, wir müssen das Wesen vom Gesetz verstehen. Also ich lese den Vers nochmal mit dem Hintergrund. Soll das nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht, aber es ist doch so. Ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Hey, hä? Bevor ich Christ gewesen bin, in meiner finsteren Welt, hat sich's recht gut leben lassen. Kann ich euch sagen. Weil ich hatte relativ wenig Sündenerkenntnis gehabt. Und das war mir auch gerade recht gewesen. Irgendetwas in mir hat schon gesagt, etwas stimmt nicht. Als ich Christ geworden bin und erkannte, was es heisst, im Licht leben, da bin ich echt zusammengekracht. Ich habe gedacht, ich kann das gar nicht. Es ist unmöglich, das Gesetz zu halten. Es ist unmöglich, Gottes Willen zu tun. Es ist uns gar nicht möglich, Gottes Willen zu tun. Und ich sage euch, all ihr lieben Humanisten, die den Mensch ins Zentrum stellen von eurem Weltbild, zeigen mir den guten Mensch, zeigen mir den vollkommenen Mensch, wo es sich lohnt, ihm nachzuziehen. Und ich zeige dir Jesus Christus. Ich bringe die Botschaft immer wieder, weil das reizt die Gesellschaft am meisten. Sie regen sich zwar auf über Krieg und weiss ich was und bauen den ganzen EU zum, glaube ich, sechsen. Der Krieg wohnt in unseren Herzen. Und der kommt auch in einer EU raus. Der Krieg wohnt in deinem Herz. Durch das Gesetz wird er uns bewusst. Wie wir heute. Oh ja. Aber meine Lieben, das Gesetz halten ist extrem schwierig. Ich bin mit 19 zu Jesus Christus gekommen, aus einem absoluten Nicht-religiösen Hintergrund. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, ich habe die Biografie angefangen zu studieren, ich habe gewusst, es gibt so etwas wie eine Erweckung. Es gibt so etwas wie eine Zeit, wo Gott mächtig wirkt und Menschen ergriffen werden von seiner Liebe in allen Gesellschaftsschichten. Wir haben es in Europa gehabt, wir haben es in anderen Teilen der Welt, wir haben es momentan in Indien. Ich meine, komm, 350'000 Taufe in den letzten 20 Jahren auf einen Mensch zurückzubeziehen. Und er sagt, ich bin nur eine kleine Bewegung von vielen. Halleluja. Oh, herrlich. Ich habe mir gesagt, wenn ich nur eine Woche nicht müsste sündigen, nicht unmoralisch sein, keine Drogen konsumieren, keine schlechten Sachen sagen und denken. Das war mein Level. Vielleicht bist du besser dran. Ich gratuliere. Wenn ich es nur eine Woche arbeiten würde, ich bin sicher, eine Erweckung würde ausbrechen. Es ist nicht gelungen. Also heute ist es eben gelungen. Die Punkte sind für mich keine Punkte mehr. Die Erweckung ist noch nicht ausgebrochen, aber sie kommt. Der Punkt, den ich machen will, es ist fast nicht möglich, das Gesetz von Gott zu halten für einen Menschen. Einverstanden? Gott hat das auch gewusst. Und er hat immer wieder durch seine Propheten geredet. Zum Beispiel durch den Jeremia Ezekiel. Und ich will ein Zitat vom Jeremia lesen. Wenn ich denn das habe, Jeremia 31, 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Herrn nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein. Du musst verstehen, dass das Volk Israel kläglich gescheitert ist an diesen Gesetz. Kläglich. Sie hätten es nicht erfüllen können. Und wenn deine Gerechtigkeit darauf beruht, dass du recht lebst, und ich dehne das jetzt aus, sehr viele Menschen meinen, durch ihr rechten, edlen, vernünftigen Leben können sie sich den Himmel verdienen. Wenn deine Gerechtigkeit darauf beruht, dass du gerecht bist, weil du nach dem Gesetz von Gott lebst, dann sagt der Paulus, musst du das ganze Gesetz halten. Und wenn du nur einmal das Gesetz brichst, dann wirst du schuldig. Und das ist tatsächlich so. Was uns von Gott trennt, ist nicht unsere gute Tat, sondern was dich von Gott trennt, ist deine Schuld und deine Sünde. Und dort ist das Problem. Und das Volk ist verzweifelt. Ich meine in der Gefangenschaft. Nachdem das Volk verschleppt wurde nach Babylonien, haben sie den Tempel nicht mehr gehabt. Dann hat das ganze Schriftgelehrtentum angefangen. Dann haben, ich weiß ja, die Juden haben ja unwahrscheinlich viele Regeln. Also wir haben einmal die 613 Gebote und Verbote, die im Gesetz stehen, die das Leben regeln. Das sind Worte vom Leben, oder? Habe ich euch erklärt, oder? 365 Verbote für jeden Knochen in dem Körper. Nein, 300, das kann ich jetzt gerade nicht auswendig. Steht auf dem anderen Zettel. Sehr schön. Ah, oh, doch, die Tora, oder? 248 symbolisiert die Zahl der Knochen im menschlichen Körper. Es sind 248 Gebote und 365 Gebote für jeden Tag im Jahr eins. Und wenn du diese Gebote haltest, dann geht es dir schon mal gut. Aber es ist, wie gesagt, schwierig. Und die Schriftgelehrten haben auch gesagt, ja, wir haben die 613 Gebote und Verbote und wir dürfen die nicht mehr brechen, weil sie wissen, sie sind aufgrund von ihrem Ungehorsam verschleppt worden, Gott gegenüber. Und dann haben sie angefangen, einen Haken und haben gesagt, wir müssen Regeln aufstellen, um uns zu schützen, dass wir nicht an die 613 Gebote und Verbote laufen. Und das ist die erste Generation gewesen. Die zweite Generation hat einen Haken aufgestellt, um den Haken zu schützen. Und die dritte Generation hat einen Haken aufgestellt, um den Haken zu schützen, um den Haken. Und sie haben immer gesagt, das ist nicht Wort Gottes, aber der Haken, den ich schütze, ist Wort Gottes. Und so weit kommt es, dass du eben gar nicht mehr darfst, Fleisch und Milch zum Beispiel im gleichen Restaurant. Total sinnlos, aber so ist es gekommen, wie man immer sich einen Schutzhaken gebaut hat und am Schluss haben wir den Zweck total verpasst. Und gegen das kämpft der Paulus, wenn er das Gesetz anprangert. Kleiner Exkurs. Wenn ihr mehr das wissen wollt, leset Arnold Fruchtenbaum. Sagen wir mal Arnold Fruchtenbaum. Mein Lieblingsbuch. Was ist dort im Bookstore? Es zeigt dir den Hintergrund von der jüdischen Kultur. Anyway, der Punkt ist klar, wenn du willst vor Gott gerecht werden durch das Gesetz, dann wird es extrem schwierig. Und Gott hat durch seine Propheten verkündet, es kommt eine Zeit. Meine Lieben, es kommt eine Zeit, wo ich dir das Gesetz nicht mehr als Steintafel gebe und sage, da mach Miriam. Und viel Glück und Gottes Segen sind Worte vom Leben. Lieb gemeint. Sondern es kommt jetzt, wo Gott, Jörg, sein Gesetz dir aufs Herz schreibt. Eine neue Software. Total easy. Einmal geladen und es läuft. In dieser Zeit lebst du. Ich möchte euch ein Bild geben. Joel 825 vor Christus. Joel 3, Vers. Ist bei den kleinen Propheten zu finden. Das heisst nicht, dass er ein kleiner Prophet ist, aber er hat nicht so viel geschrieben. Darum wird er zu den kleinen Propheten gezählt. Und er versteckt sich auch, Amik. In Spätheit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen gebe ich in meinen Tagen, in jenen Tagen meinen Geist. Der Joel hat über 800 Jahre bevor der Heilige Geist gefallen ist, angekündigt, es wird eine Zeit kommen, meine Lieben, da wird der Geist Gottes für jeden Mensch auf dem Planet zur Verfügung stehen. Es wird keinen Unterschied geben zwischen den Rassen. Du denkst jetzt, ja, Sklaven, wieso hat es denn da Sklaven gegeben? Ich kann dir nur sagen, die Juden haben Sklaven besser behandelt als jedes andere Volk in diesem Zeitalter. Das war ja so. Sie haben sich freigegeben nach 7 Jahren. Aber es hat Sklaven gegeben, es hat unterschiedliche soziale Status gegeben. Für uns bedeutet das, meine lieben Leute, heute ist der Moment, der Heilige Geist auf alle Nationen, auf alle soziale Schichten fällt und uns eins macht in Gott zu einem Leib, in einem Geist, in einem Glauben. Und in dieser Zeit leben wir. Hammer. Es gibt keine Trennung mehr, nicht einmal zwischen Juden und Christen. Der Heilige Geist fällt auf alle und er fällt auch auf alle Menschen aus jeder erdenklichen Religion. Ja, die Zeit hat er angekündigt. Dann könnt ihr euch, wie das Volk Israel hungrig war auf das. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du, ich sage jetzt mal, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, du musst einen Berg abtragen, oder? Und dein Werkzeug ist deine eigene Hand und der Berg ist riesengroß, oder? Und du machst und tust und deine Hände sind wundig. Und dann weisst, die Verheißung ist, eines Tages kommt ein Bagger. Und der treibt dir den Berg weg. Tag und Nacht denkst du an den Bagger, und der Bagger ist der Messias, Jesus Christus, der gekommen ist, um sein Volk zu erlösen und das vervollständigen, was wir nicht machen können. Weil Jesus hat das ganze Gesetz gehalten. Es ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zum Erfüllen. Glory, glory. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Bullseye. Kommt jetzt. Das Gesetz von Mose. Und jetzt habe ich auch wieder meine Unterlagen. Super. Wenn ich einmal etwas aufschreibe, vergiss es. Sehr cool. Macht nichts. Aber wenn ich jetzt etwas Falsches sage, dann mich die korrigieren, die es besser wissen. Das Gebot von der, die 10 Gebote werden gefeiert von den Juden. Und in der jüdischen Tradition ist klar, dass die 10 Gebote am Shavuot, sage ich es richtig? Shavuot. In die Hände von Mose gegeben worden sind. Das ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Richtig? Anders genannt? Nein. Auf Deutsch? Das Pfingstfest. Okay. Einverstanden? Die 10 Gebote sind am Shavuot gegeben worden. Das Fest der Erstlingsfrüchte, auch genannt das Pfingstfest. Klingelt es bei euch? Pfingsten heisst nicht Pfingsten, weil der Heilige Geist gekommen ist. Der Heilige Geist ist an Pfingsten gekommen. Kling! Und zwar am gleichen Fest, zur gleichen Zeit, wo Gott an Mose die Steintafel in die Hand gegeben hat, ist die Erfüllung vom Pfingsten, vom Shavuot, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für alle Menschen. Das bedeutet, dass das Gesetz abgelöst wird durch Gnade. Weil Jesus Christus alles gemacht hat und Christus in dir hinein will leben durch seinen Tod am Kreuz, weil du erkannt hast, dass du nie wirst schaffen und dein Vertrauen nicht mehr aufs Gesetz leistest, sondern leistest du allein auf Jesus Christus. Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist übrigens auch der Weg zur Erfüllung vom Heiligen Geist. Dass du Christus akzeptierst und dein Vertrauen auf ihn setzt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft, die selig macht allen, die daran glauben. Den Juden zuerst und ebenso den Griechen. Römer 1,18. Aufgrund von dem Bibelvers. Und dann, denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott etwas gilt. Ja? Gerechtigkeit, die kommt aus Glauben in Glauben. Und das ist ein Zitat aus dem Habakuk und das ist genau der Bibelvers, den Martin Luther anfügt. Das war der Moment, wo er das gelesen hat, dass seine Gerechtigkeit aus Glauben kommt, nicht aus Werk. Hat er Christus empfangen und ist wiedergeboren worden. Wie seine weitere Biografie verlaufen ist, kann ich nicht bewerten. Aber meine Lieben, das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Das ist klar. Viele von euch haben das gewusst. Ich hoffe, es ist jetzt euch noch grösser geworden. Wie mächtig unser Vater ist, wie er langsam den Ferrari abdeckt, oder? Hey, und meine Lieben, wir leben im Zeitalter vom Heiligen Geist. Ist es nicht krass? Ah, was hätten die Propheten gegeben, wenn sie könnten jetzt auf deinem Stuhl sitzen? Nicht, weil sie jetzt auf deinem Stuhl sitzen können, sondern weil sie in dieser Zeit leben wollen. Weil sie die Erfüllung sehen für dem, was sie verkündet haben und dafür gelitten haben und einen Preis zahlt haben dafür. Der Messias ist gekommen. Jesus ist gekommen. Gott ist Mensch geworden. Hat Schuld von allen Menschen genommen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Hat den einmaligen Opfertod zahlt, ist am Kreuz gestorben, ist zum Vater hochgestiegen und als Antwort hat der Vater im Himmel an den Pfingsten, wham, der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat er gesendet. Halleluja, Glory. Jawohl, das ist ein Applaus wert. Ist nicht für mich, das wissen wir alle. Es ist wirklich für unseren Vater im Himmel. Mögen wir noch? Ja, mögen wir noch. Was hat das für eine Auswirkung auf deine Entscheidungen? Das ist ja eigentlich die grosse Frage. Und da bitte ich den nächsten Knopf zu drücken. Nein, eins zurück. Die Gälen sind gut gewesen. Wenn du im Alten Testament liest und auch in Sprüche, again, ich verweise auf meine fehlenden Unterlagen, ich glaube Sprüche 17, heisst es, der Mensch wirft es los. Der Mensch wirft es los, aber Gott entscheidet. Im Alten Bund, in dieser Zeit der Patriarchen, haben sie auch Entscheidungen fehlen. Und sie haben auch Gott gefragt. Und wisst ihr, wie sie Entscheidungen gefällt haben? Sie haben ein System gehabt. Das heisst Umrin, Tumin. Und das sind zwei Wörter. Licht und. Wer weiss es? Licht und. Licht und. Nein, nicht Finsternis. Licht und Vollkommenheit. Ja, bedeutet das. Und der Priester hat es im Ephod drin, die losgehen. Und wenn es zu einer Entscheidung kam, dann hat er es losgeworfen. Und so haben sie einen Entscheid gefällt. Oder? Sie haben ausgelöst, verstehst du? Wir lösen vielleicht aus, wer abwäscht die Hei oder so. Aber die haben wirklich die grossen Sachen ausgelöst. Zum Beispiel haben sie die Landverteilung ausgelöst. Wer ein Stück bekommt, was Israel eingenommen hat, also was das der Landstreifen eingenommen hat, haben sie ausgelöst. Das war eine bekannte Sache. Und jetzt ein Link zum Apostelgeschichte 1. Dort haben wir nämlich eine interessante Referenz. Ihr wisst ja, Judas ist gestorben. Der Verräter, leider, hat er Jesus verraten und ist gestorben. Und dann haben sie einen neuen Apostel gebraucht. Und interessanterweise haben sie den ausgelöst. Apostelgeschichte 1. Sie stellten zwei Männer zur Wahl, Josef Justus, der auch Barsabas genannt wurde, und Matthias. Dann beteten alle her: Du kennst jeden Menschen ganz genau, zeige uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und das Apostelamt übernehmen will. Danach losten sie, oder genau, denn Judas hatte seinen Auftrag nicht erfüllt, er ist jetzt an dem Platz, der in Zukunft, danach losten sie. Und das Los fiel auf Matthias, der seit dieser Zeit gehörte er zu den 12 Aposteln. Und das ist jetzt eigentlich eine kleine Fußnote, die man vielleicht überliest, ist aber extrem wichtig. Wann haben sie gelost? Nachdem Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, sind die Jünger zusammen, und das zeigt es ganz klar, in welcher Tradition dass sie gestanden sind, durch und durch Juden gewesen. Durch und durch geprägt von dieser Kultur, von dieser Religion. Sie haben einen Entscheid treffen und sie haben gelöselt. Okay? Jetzt gibt es aber noch eine andere Stelle, wo nämlich der Paulus ausgesendet wird in die Mission. Und da müssen wir rasch helfen. Das ist Apostelgeschichte 13. Haben sie auch wieder müssen, hat die erste Gemeinde wieder müssen einen Entscheid treffen, Apostelgeschichte 13, also 13 Kapitel. Einige Zeit später ist vergangen. Mehrere Jahre sind vergangen, Bekehrung von Paulus. Paulus war in der Wüste, kommt zurück. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer, was Simon genannt, der Schwarze, Lucius von Kyrae, Mane, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Seht ihr, das war eine bunte Gruppe von bekehrten Menschen, von hohen Anführungszeichen und niedrigen Anführungszeichen, die eins geworden sind in Christus, die ihren Glauben gefunden haben in Jesus, die den Messias erkannt haben. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei. Sag mal mit mir: Sprach der Heilige Geist zu ihnen. Und nochmal: Sprach der Heilige Geist ihnen. Gebt mir Barnabas und Saulus frei. Du findest kein Lösli mehr. Ist vorbei mit Lösli. Vorbei. Und weisst warum? Ist ja klar. Weil der Heilige Geist gekommen ist. Weil der Heilige Geist erfüllt hat, was Gott seit Zeiten angekündigt hat, nämlich, dass der Vater seinen Willen, seinen Kind ins Herz hineinschreibt. Halleluja! Was bedeutet das jetzt für unsere ganze Sache, wo wir drin sind? Erneuerung des Sinnes. Ich bitte ganz kurz noch das Whiteboard aufzufahren. Ich möchte euch das darlegen. Ich möchte in dem Moment nutzen, wo unsere Herzen aufgeweicht sind von der Grösse von Gott, wo wir erkennen, was er gemacht hat. Ich tue das ganz schnell skizzieren, nur ganz. Die meisten kennen die wunderschöne Grafik, sowieso auswendig. Ich zeichne den Menschen auf. Da innen ist der Geist, das ist der Wiedergeburt. Der Geist Gottes hat ihn erfasst. Er ist neu geworden. Der zweite Kreis definiert die Seele. In der Seele haben wir den Willen, das Denken und aber auch die Gefühle. Dann kommt ein fetter Speckstreifen. Die Bibel sagt dem Fleisch, das ist die gefallene Natur, die ist in uns hinein, die werden wir nicht los, ist der Gegenspieler vom Geist. Und dann kommt dein Körper mit den Aktionen. Körper. Jetzt gehen wir kurz in Römer zurück. Erste Folie, bitte. Wenn es im Römerbrief heisst, lasst euch in eurem Sinn erneuern, dann haben wir gelernt, gerade das letzte Mal, dass der Sinn in der Seele hockt. Die Seele ist umkämpft. Die Seele ist wie ein Schwamm. Sie ist neutral. Sie kann von deinem Fleisch beeinflusst oder eingenommen werden. Oder eben, wie wir das alle wollen und was der Wille von Gott ist, sie kann vom Heiligen Geist durchdrungen werden. Und dann wird dein Sinn erneuert vom Heiligen Geist. Siehst du? Und das geht dann bis in den Körper raus. Der Heilige Geist, wo Gott in dein Herz hineingeschrieben hat, ist gesendet, dass er deinen ganzen Mensch erfüllt. Amen. Dass er dein Denken erneuert. Dass er deine Entscheidungskraft stärkt. Dass er deine Emotionen neu programmiert. So kann Gott dir sein Wille ins Herz schreiben. Dass du automatisch handelst und prüfen und unterscheiden kannst, was der Wille von Gott ist. Das Fleisch sollen wir für tot halten. Ich bitte, zu der letzten Folie zu gehen. Da haben wir noch einen Vers aus dem Hebräer. Ich habe ihn eingangs gelesen. Hebräer 8, Vers 10. Das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihr Sinn. Und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das will Gott machen. An dem Tag. Für dich. Er hat das schon gemacht. Er hat die Grundlagen gelegt. Und möglicherweise hat er seinen Willen bereits in dein Herz geschrieben. Was sind denn die Merkmale von einem Menschen, der das bereits empfangen hat? Er hat keinen Stress mehr. Er hat keinen Stress mehr. Sondern der Wille von Gott fließt durch ihn durch. Und ich kann euch sagen, ich kenne beides. Ich kenne das ewige Seilziehen zwischen Fleisch und Geist und Seele dazwischen. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn der mehrheitliche Teil der Seele und Geist Gottes unterordnet ist. Und das ist der Moment, wo du dich vielleicht einmal morgen verwachst, fühlst dich mega schlecht, schaust in den Spiegel und denkst, wow, sehe ich gut aus. Das ist, weil der Geist mächtiger ist als Fleisch, wo dir den Tag vermiesen will. Weil die Software, weil der Heilige Geist dich durchflutet, deine Gefühle, dein Denken, dein Verstand. Das ist der Grund, warum wir zur Nacht können herrliche Träume haben. Das ist der Grund, warum wir einen können lieben, was doch unserer Natur entspricht. Das ist die Erfüllung vom Gesetz und alles, was im Heiligen Geist ist, steht im Galater, spricht, widerspricht nicht am Gesetz. Deshalb rate ich euch, lasst euren Geist erfüllen. Und ich werde jetzt zum Schluss ich noch einen richtigen Wachruf starten. Und zwar Epheser 5. Ich will es ganz persönlich zu dir sagen und ich will, dass dir die Worte ernst nehmen. Wir haben eingangs gesagt, wir leben in einer Zeit, wir haben es gehört von Indien, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich kann dir sagen, es ist der gleiche Heilige Geist in Indien. Und ich habe auch den Roderick gefragt, was ist denn da genau der Unterschied? Ich muss sagen, vor mir sind so viele Menschen gewesen, die ganze Hingabe gemacht haben. Vor dieser Generation, die jetzt dran ist. Und er sagt, seine Hingabe im Gebet kommt nicht an die Hingabe von den Menschen, die vorher dort waren. Aber seine Aufgabe ist jetzt, die Bewegung aufzubauen und das Apostolische fliessen zu lassen. die Bewegung vorher ist eine Gebets- und eine Hingabebewegung, dass sie Märtyrer waren, die ihr das Leben hingegeben haben für Jesus Christus. Der Himmel ist offen. Wo sind wir recht in Europa? Was ist jetzt dein Auftrag in dem Sinne? Ich will dich locken, ganz für Christus da zu sein. An dem Zeitpunkt, an dem Ort, wo du jetzt lebst, mach ganze Hingabe. Weil Christus will in die Nationen hineinkommen. Er will das Leid und die Not, die sich da am Zuspitzen ist, von unserem Platz, will er lindern. Aber er kann das nur, er hat sich selber beschränkt, indem er einem Menschen freien Willen gibt. Er kann das nur, indem er Menschen gewinnen kann wie dich, die ihren Sinn ernten. Und darum heisst es im Epheserbrief, erwache aus deinem Schlaf. Erwache aus deinem Schlaf. Und der nächste Satz, den ich lese, den dürft ihr gerade machen, wenn ihr das auf dem Herz habt. Erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Singt miteinander Psalmen, lobt den Herrn mit, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater. Zu jeder Zeit, überall und für alles. Erwach, wenn du noch bei den Toten bist. Erwach im Namen Jesus und erheb dich. Ja, die Band darf raufkommen. Das wollen wir jetzt auch beten. Und ich bitte euch, dass ihr aufsteht, die das auf dem Herz haben. Und wir wollen beten. Wir wollen beten, dass zu dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, dass wir nützlich sein für Gott. Nützlich. Sag, ich will nützlich sein für Jesus. Ich will nützlich sein. Ich will nützlich sein für dich, Herr. Tu dir dein Werk an mir. Heiliger Geist, wir wissen nicht, was du geplant hast. Aber ich will nützlich sein. Ich bin offen fürs Reden vom Heiligen Geist. Fühl du mich, Heiliger Geist. Erfüll du mich mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Bete das laut, aber ich bete es für dich, dass die das wollen. Bete das mit, brauchen deine Stimme. Ich sage immer, nie leiser als dann, wenn du dich aufregst. Erfüll mich, Heiliger Geist. Komm du mit Kraft auf mich. Fall du mit deinem Power. Mach du mich zu einem weisen Mensch. Dass ich Auftrag erfülle zu dieser Zeit, an dem Tag. Ich bete dich an, Jesus. Ich erhebe deinen Namen. Ich preise dich über deine Heiligkeit, über deine Herrschaft, die du hast über den Menschen. Ich preise dich über die Liebe, die du hast zu allen Menschen. Ich stelle mich die Jüngung. Erfüll du mich, Heiliger Geist. Erneuere du meine Gesinnung. Ich trenne mich von allem, was der neuen Gesinnung entspricht. Ich trenne mich von allem Fleisch. Ich orientiere mich nicht mehr am Wert dieser Welt, sondern am Äon vom Reich Gottes. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Lass uns Jesus anbeten aus voller Kehle. Halleluja.